Fill in. Dein Schlagzeug-Podcast. Rund um Instrumente, Technik und Rhythmen. Von Band bis Philharmonie. Mit Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge und freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst. In dieser Folge habe ich mir wieder einen Kollegen eingeladen, der seit vielen Jahren am Drumset aktiv ist und als Musikpädagoge tätig ist. Viele kennen ihn vielleicht von der Partyband Vips und vom Cannstatter Wasen her, da ist er rege aktiv. Manch einer hat ihn vielleicht sogar vor einigen Wochen im SWR in der Prunksitzung in Donsdorf gesehen. Da hat er die Fasnacht musikalisch umrahmt. Und heute nimmt er sich für den Podcast Zeit. Ich darf ihn herzlich bei Fill In willkommen heißen. Marc Lammertz. Hi Marc, schön, dass du heute dabei bist.
Hi Philipp, freut mich. Danke. Sehr cool.
Ja Marc, ihr seid ja gerade viel unterwegs. Also du vor allem jetzt vor kurzem, wie gesagt, da warst du bei der Aufzeichnung für die Prunksitzung 2025.
Ja.
Und mit den VIPs, ich hoffe, so sagt man es richtig, mit den VIPs.
Es gibt zwei Varianten, aber ich bin mit beiden okay.
Okay, dann bleibe ich mal bei VIPs, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ja.
Ihr wart zusammen in Hamburg und seid da gerade auf Möbelhaustour, wenn ich es so nennen darf.
Genau, richtig. Also Möbelhaustour im Sinne von, wir spielen dort für die XXR Lutz-Gruppe und das sind Firmenveranstaltungen, bei denen wir Neueröffnungen begleiten. Das sind eben Firmenveranstaltungen. Jetzt nächste Woche sind wir dort wieder in Flensburg unterwegs. Also weiter nördlich geht es dann in Deutschland nicht.
Mhm, ja.
Dann würde schon die Grenze kommen.
Da habt ihr quasi die Möglichkeit, eure Füße mal kurz in die Nordsee zu hängen. Oder geht es da immer relativ tough und ja, straff im Zeitplan zugange?
Also der Zeitplan ist relativ straff immer. Es ist so, jetzt nach Hamburg vor 2 oder 3 Wochen, da sind wir geflogen, da gab es eine gute Verbindung. Jetzt hier hoch nach Flensburg, da fahren wir mit einem Bus. Ja, der Zeitplan ist relativ streng oder dicht durchgeplant, weil auch meine anderen Kollegen in der Band, wir haben natürlich alles so unsere Verpflichtungen und deshalb muss man schon gucken, dass man das kompakt hält und das Zeitliche dann nicht irgendwie ausufert. Ja. Kurzer Einblick, wir kommen quasi an, gehen eigentlich vorher nicht ins Hotel, machen dann Soundcheck. Unsere Technik-Crew, die sind dann immer schon oben. Meistens steht dann auch schon alles und tatsächlich machen wir dann Soundcheck. Viertelstunde, je nachdem, ob wir noch was Neues im Programm haben, gehen dann ins Hotel, richten uns da und dann geht's schon wieder los Richtung Show.
Ja. Mhm. Ja, gerade Setlist, Programm, das ändert sich ja jedes Jahr, gerade auch im Hinblick auf die anstehende Vasensaison. Das Frühlingsfest in Stuttgart steht ja vor den Türen, sage ich jetzt mal. Da gibt's sicherlich auch noch das ein oder andere zu proben. Wie sieht eure musikalische Vorbereitung aus, gerade wenn es auf Tour geht und wenn ihr auch durch Nebentätigkeiten wenig Zeit habt, da groß zu proben oder ein Probewochenende zu machen?
Ja, also wir in der Band, wir spielen so 45 bis 50 Mal im Jahr. Also sagen wir mal so, das wäre eigentlich jedes Wochenende. Jetzt konzentriert sich die Saison aber immer auf März bis Ende Oktober. Ein paar einzelne Gigs sind dann noch immer in der Wintersaison. Aber man sieht schon März bis Oktober 50 Shows oder 45. Da ist man dann schon viel miteinander unterwegs. Also die Frage, wir proben eigentlich immer am Anfang vom Jahr.
Mhm.
Da sind dann auch schon immer relativ viele Termine bekannt. Manche kommen kurzfristig, ist aber an sich kein Problem. Und tun quasi unser Programm einmal durchchecken, im Sinne von einmal eine Generalüberholung zu machen. Welche Songs funktionieren noch? Welche müssen erneuert werden? Wo muss vielleicht nochmal ein Song gekürzt werden? Und das wird in 3, 4 Proben am Anfang vom Jahr geprobt. Und wenn dann neue Hits kommen, egal mal in welchem Genre, dann werden die zu Hause eingeprobt. Da bin dann ich der meistens dann auch Click-Tracks erstellt und so weiter, dass die Jungs und Mädels proben können. Dann wird das eigentlich meistens am nächsten Soundcheck dann kurz geprobt. Also viel proben tun wir tatsächlich nicht.
ja. Aber ich denke, ihr seid alles so eingespielt mittlerweile, dass dann wie ankommen, wie nach Hause kommen und dann läuft die Sache eigentlich gut.
genau. Also wir sind gut eingespielt und sagen wir mal, daheim wird sich vorbereitet und dann sollte das eigentlich beim zweiten Mal durchspielen dann funktionieren.
Alles klar. Du hast auf deinem Werdegang schon viele Sachen durchgespielt, sei es Etüden an der kleinen Trommel oder eben Solos am Drumset. Eine Station war ja dein Studium am Drummers Institute in Düsseldorf, unter anderem bei Jan Rolfing. War das quasi dein Schritt in Richtung Professionalität oder gab es da noch andere prägende Begegnungen, die dich auf deinem Weg vorangebracht haben?
Da gab es viele andere Begegnungen, aber tatsächlich war das ein großer Schritt. Also das Drummers Institute ist in Krefeld, mittlerweile früher in Düsseldorf, bei Jan Rolfing, konzentriert sich ja auf die praxisnahe Ausbildung. Und da bekommt man wirklich so den Werkzeugkasten gefüllt, ja, den man als Schlagzeuger draußen braucht. Also komplett unterschiedliche Stilrichtungen. Das geht von Metal bis Jazz, Hip-Hop, alles drum und dran. Ein großes Augenmerk wird aber dort auf die Richtung Jazz und Latin gelegt. Und das war ein großer Baustein. Das begann aber schon weit vorher, und zwar im Dezember 2014. Da bin ich auf meinen mittlerweile guten Freund Patrick Metzger gestoßen. Mhm. Ich habe ihn eigentlich kennengelernt über Online-Lessons-TV, das gab es damals noch, mit Florian Alexandru Zorn. Und tatsächlich habe ich dann bei ihm 3 Jahre Unterricht genommen in Mannheim. Von meinem Wohnort nach Mannheim sind es immer so 1,5 mit Stau auf der A6, vielleicht auch manchmal 2 Stunden Fahrt. Und bin da eigentlich jeden Monat hingefahren, immer für 3 Stunden. Er hat mich damals so ein bisschen eingenordet so. Also auch verschiedene Stilrichtungen, auch was Technik anbelangt. Dann gab es nochmal eine Begegnung neben Patrick. Und zwar dann auch geht es da eher in die technische Richtung. Wenn ich jetzt sage Modotechnik, dann weiß eigentlich fast jeder Schlagzeuger schon, von wem ich spreche. Ja. Und zwar Klaus Hessler. Da ging ich jetzt nicht ganz so oft hin, aber trotzdem über 2 Jahre auch immer wieder mal und dann hier mal einen Workshop bei ihm und dann eine Masterclass bei ihm besucht, aber dann hauptsächlich auch Einzelunterricht. Er hat mir so die Molotechnik etc. Ich möchte sagen, ganz gut beigebracht.
Ja, für alle, die Klaus Hessler nicht kennen, das ist ja sein Steckenpferd, gell? Diese Möller-Technik.
Genau, er war ja Schüler selber bei Jim Chapin. Jim Chapin war ja Schüler von, wenn ich es jetzt richtig habe, Charlie Wilcoxen, ja. Und er trägt das Erbe quasi vom Jim Chapin weiter, ja.
Sehr schöne Geschichte. Bei Charlie Wilcoxen muss ich gleich an die Rudiments denken. Da gibt es ja auch schönes Material.
Und da gibt es eigentlich in Deutschland niemand Besseren als Klaus Hessler. Also ich kenne keinen, der da auch vom Lehrstil besser geeignet ist, wie da zum Klaus zu gehen.
Ja. Genau. Habt ihr dann aktuell auch noch Kontakt? Du bist ja auch im Vorsitz von Percussion Kreativ aktiv.
Vorsitz, da muss ich korrigieren, bin ich nicht. Ich bin Regionalleiter in Stuttgart, das bedeutet Netzwerk. Wir haben so einzelne Netzwerkspots in Deutschland verteilt und da betreue ich eben die Gegend in Stuttgart für Percussion Kreativ. Klaus war ja auch jahrelang der Präsident von Percussion Kreativ. Aber wir haben uns mehr oder weniger nicht über Percussion Kreativ kennengelernt, sondern eben tatsächlich über das Trommeln und über den Unterricht. Wir haben hin und wieder Kontakt, aber es hat in letzter Zeit stark nachgelassen, da ja jeder auch so seine eigene Begegnungen hat. Ja.
Was macht denn Percussion Kreativ? Das ist ein Verein, der nur aus Schlagzeugern besteht?
Zum Großteil aus Schlagzeugern besteht. Percussion Kreativ ist ein, ich würde jetzt nicht sagen wie eine Art Gewerkschaft, das ist falsch, aber es ist ein Verein, der das Wissen und das Netzwerken im Bereich Schlagzeug fördert. Ja, früher hat der Verein zum Großteil aus Schlagzeuglehrern bestanden. einfach um dort auch ein Netzwerk herzustellen. Und zum Beispiel war das auch in der Corona-Zeit eine relativ gute Anlaufstelle für Schlagzeuglehrer, weil da hat der Verein ziemlich viel gemacht im Bereich auch, was sind jetzt die aktuellen Verordnungen, was dürfen wir überhaupt und was dürfen wir nicht. Und da haben eben die Mitglieder tatsächlich schon sehr viel profitiert, weil die Information eben gebündelt kam und auch so kam, dass es für jeden verständlich war.
Sehr hilfreich, ja. Ich denke, wir wissen ja beide, Netzwerk ist das A und O, man sagt immer das schöne Vitamin B.
Genau.
Und toll, dass es sowas gibt.
Genau, da bin ich eben über Patrick, bin ich dann zu Percussion Kreativ gekommen. Also die Kreise, die schließen sich immer wieder.
Ja, man hört auch immer wieder den Satz, die Musikerwelt ist dann doch relativ klein und es ist dann toll, wenn man sich dann wieder trifft und einfach so das Miteinander auch groß schreibt.
Genau.
Marc, du hast gerade das Thema Schlagzeuglehrer erwähnt. Du hast ja seit einigen Jahren auch eine eigene Schule.
Ja.
Drum Sounds in Lorch. Hast da dein eigenes Studio eingerichtet, mit tollem Instrumentarium und moderner Technik ausgestattet. Wie kam es denn dazu? Hast du anfangs in Musikvereinen unterrichtet und dann den Entschluss gefasst, was Eigenes gründen zu wollen? Und wie ging das vonstatten? Du hast ja da auch erhebliche Umbaumaßnahmen mitgetragen. Erzähl mal, gib uns da mal bitte einen Einblick.
Ich muss jetzt aufpassen, dass ich in keinen Monolog verfall. Deshalb, wenn Fragen bestehen, einfach dazwischen.
Ja.
Tatsächlich komme ich aus dem Musikverein. Das bedeutet, ich bin jetzt, ich darf das sagen, 33. Und mein Vater, der ist, ich glaube seit 32 Jahren, Vorstand in der Stadtkapelle in Lorch, in dem Musikverein hier. Und ich hatte quasi gar keine andere Möglichkeit, wie Musik zu machen. So, und jetzt auf deine Frage zu kommen, ich habe dann im Musikverein begonnen und dann kam die D1, D2, D3. Ich habe dann weitergemacht bis zum C1, C2. Ja, das ist dann der Ausbilder gewesen. Den Lehrgang gibt es heute nicht mehr und habe dann eben aus dem Musikverein raus unterrichtet. Letztendlich habe ich dann dort im Musikverein die Ausbildung gemacht und bin so mit da rein, so ein bisschen reingeschlittert. Was mir relativ schnell klar war, dass ich das so nicht weitermachen möchte, in einem Raum zu sitzen, wo einfach nur zwei Schlagzeuge drin sind und ein Heft aufzuschlagen und zu unterrichten. Das war mir relativ schnell klar. Und deshalb bin ich auf die Suche gegangen nach eigenen Räumlichkeiten, bin dann auch fündig geworden und habe dann die Schlagzeugschule quasi, wann war das dann, 2016, gegründet. Also jetzt eigentlich nächstes Jahr dann 10 Jahre. Und immer weiter ausgebaut und so weiter. Und mir war wichtig, dass die Schüler hier auf gutem Instrumentarium Unterricht haben und auch das nebendran so ein bisschen alles gut ist oder sehr gut ist. Und du hast mein Instrumentarium angesprochen. Ich lege da viel Wert drauf, dass sie auf gescheitem Material Unterricht bekommen. Oder auch dann, wenn es ins Pad geht, da davor ein Spiegel ist, dass wir zu Musik spielen können und die nicht über irgendwelche Lautsprecher kommen, sondern direkt über die Kopfhörer. Ja, dass es auch eine gewisse Gemütlichkeit hat dann auch im Raum, wo sich die Schüler dann einfach wohlfühlen, wo einfach eine gute Basis entsteht, gut ausgebildet zu werden und dass man vor allem auch gern hierher kommt. Also wir haben hier in dem einen Raum habe ich zwei Drumsets stehen, voll ausgerüstet. In dem anderen Raum hier habe ich auch noch zwei E-Drum-Sets von Geva, an denen ich auch ab und zu mal unterrichte. Ich möchte auch einfach die Möglichkeit geben, denen auch zu zeigen, hey, was kann man denn mit dem Instrumentarium auch machen, auch wenn ich mal an einem E-Drum-Set sitze, wie funktioniert das? Muss ich da mein Spiel vielleicht ein bisschen anpassen? Oder kann ich da genauso spielen wie im Akustischen? Also grundsätzlich bleibt es mal gleich, aber so ein paar Dinge kann man dann schon beachten. Das ist mir auch wichtig, dass es nicht hier so Schema F ist. So, er kommt, wir sitzen uns ins Pad, dann geht es ans Schlagzeug, 3-4 Sachen durchspielen, dann wieder gehen. Nee, das möchte ich nicht. Es soll so eine gewisse Abwechslung haben.
Ja. Mhm. Folgt dann die Unterrichtseinheit trotzdem einem bestimmten Aufbau? Ich denke jetzt gerade zum Anfang der Stunde macht so ein bisschen Warm-up am Pad durchaus Sinn.
Ja, also es macht immer Sinn, am Anfang am Pad zu sein. Es macht aber auch Sinn, auch das Warm-up mal direkt am Drumset zu machen. Bedeutet auch, einfach mal über die Toms 16 zu spielen. Einfach immer wieder 16 spielen über die Toms, einfach, dass hier der Bewegungsablauf auch flüssig wird. Also es sind ja nicht nur die Handgelenke, die irgendwo flüssig sein müssen oder die gut rollen müssen, wie man das auch immer nennen mag. Es ist ja auch so, dass es am Drumset auch so einen gewissen Bewegungsablauf gibt, den man einfach meiner Meinung nach fit halten sollte.
Ja, das sind diese Automatismen. Also wenn man es jetzt zum Beispiel auch mit den Pauken vergleicht, da geht es ja auch um die Bewegung im Rumpf, sage ich jetzt mal, dass man da weiß, okay, wie muss ich mich koordinieren, um die Schläge entsprechend zu platzieren, und das gleiche Prinzip greift dann eben in der Mobilität am Drumset. Ja,
wer für mich da zum Beispiel einen ganz großen Einfluss hat, und auch der Name ist in der Branche sehr bekannt, zwar von Übersee, aber das ist der Mike Johnston, der als Schlagzeuger, aber halt auch hauptsächlich als Schlagzeuglehrer, der ist so kreativ, auch was den Umgang mit Schülern betrifft und was man alles machen kann. Also das ist, muss ich auch an der Stelle sagen, hier beim Unterricht auch ein großer Einfluss und ein großes Vorbild für mich, weil er hat es wirklich verstanden, Unterricht zu geben auf eine kreative Art und Weise auch.
Kreativ im Sinne von abwechslungsreich oder spontan?
Genau. Wenn man ihn dann so ein bisschen verfolgt und so und auch ein bisschen so seine Herangehensweise sieht, dann kann man sich davon eben viel ableiten, wo dann auch wieder hier neue Kreativität entsteht. Ja. Gerade Bewegungsabläufe auf dem Set oder Paradiddles, und dann mache ich noch was anderes mit dazu. Oder also einfach mal grundsätzlich die Kreativität.
Mhm. Ja, ich muss sagen, da hatte ich es auch schon mit anderen Schlagzeugern drüber. Das sind so die Dinge, die mir damals auch am meisten Spaß gemacht haben. Das spontane Spielen, das passieren lassen, gemeinsam mit dem Lehrer.
Ja.
Sich so ein bisschen in Richtung, ja, Drum Battle, in Anführungszeichen, aneinander zu messen. Zum Beispiel, also ich erinnere mich da auch sehr gern zurück beim Thomas Kelch damals, der Unterricht, dass er irgendwas vorgemacht hat und hier jetzt mach mal nach und parallel läuft der Groove weiter.
Und das ist auch wichtig. Also Mike Johnston zum Beispiel, wenn man ihn sieht, er hat auch immer so, beziehungsweise hat er schon selber gesagt, immer auch so ein bisschen, jetzt spiel einfach mal und sei kreativ am Set. So. Und wie entsteht ein Schlagzeug-Solo? Durch Kreativität. Und wenn man das eben auch von Anfang an nicht bei den Schülern fördert und fordert, dann entsteht dort auch keine Kreativität, weil dann läuft es eben immer nach dem Schema F ab.
Ja, Musik muss ja leben können, und Emotionen sind eigentlich immer spontan, denke ich, und machen die Musik dann erst richtig erlebbar, denke ich, auch fürs Publikum vor allem. Nur wenn auf der Bühne gelebt wird, kann der Funke dann überspringen auf die Zuhörer.
Ja. Es ist natürlich wichtig an der Stelle auch, also zum einen die Kreativität zu fordern und zu fordern. Auf der anderen Seite darf man aber trotzdem nicht vernachlässigen, die Basics einfach trotzdem zu beherrschen. Also zum Beispiel Single Strokes, also einfache Einzelschläge am Pad, dass sie wirklich gleichmäßig, präzise, in der gleichen Lautstärke rechts, links kommen. Doppelschläge etc. Da könnte ich jetzt weitermachen. Aber jetzt mal beschränken wir uns mal auf die Single Strokes, dass sie einfach gleichmäßig kommen. Und wenn ich die Basics habe, dann ist das am Set nachher schon, oder an den Pauken oder sonst irgendwo, am Xylophon oder sonst irgendwo, dann habe ich da schon mal, ich würde sagen, schon mal die erste 30-40%.
Es baut ja alles aufeinander auf, ja.
Genau.
Ja, Single Strokes sind eigentlich eine gute Überleitung, Mark. Die kann man ja auf die verschiedensten Weisen spielen. Man kann sogar auf einer kleinen Trommel ein Tenuto und ein Staccato spielen, wenn man es ganz genau nimmt. Und es gibt aber diese zwei Welten, klassisches Schlagwerk versus, ich nenne es jetzt in Anführungszeichen, Spielen mit Druck, also mit Punch, sagt man auch, gerade im Pop-Rock-Bereich. Da gibt es ja enorme Unterschiede in der Spielweise.
Ja.
Im klassischen Schlagwerk habe ich kleine Amplituden in der Bewegung. Klar, ich habe auch Dynamikspanne, aber es muss ein anderer Sound sein, zum Beispiel auf der kleinen Trommel, wie in einer Rockband. Wie bringst du beide Welten in deinem Unterricht unter und vor allem, wie kannst du switchen zwischen diesen beiden Spielmodi und worauf kommt es an im Rockbereich, im Popbereich?
Ja, das, also, das ist eine sehr gute Frage und da könnte ich jetzt eine ganze Stunde drüber sprechen. So viel Zeit haben wir aber nicht. Also grundsätzlich ist es ja erstmal wichtig, dass ich als Schlagzeuger verschiedene Stilrichtungen abdecken kann. Und eben, das beginnt eben im Unterricht. Ich muss oder ich sollte können, also müssen muss man ja gar nichts. Also man sollte können, einen guten Rockgroove zu spielen, wo einfach die Snare auf 2 voll da ist und die Hi-Hat entsprechend auch nicht zu, wie soll ich sagen, zu kurz und zu zickig gespielt wird, sondern die auch ruhig mal ein bisschen auflassen. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, naja, ein Swing-Pattern einfach mal gut spielen zu können, wo einfach das Right-Becken führt, die Hi-Hat auf 2 und 4 mit dem Fuß kommt und die Snare halt eher im Hintergrund ist. So, und das muss ich ja erstmal jetzt im Unterricht, muss ich da ja erstmal entscheiden in den verschiedenen Stilrichtungen. Jede Stilrichtung hat ja so sein eigenes Ding. So. Dann ist es natürlich so, dass im klassischen Schlagwerk, weil du das gerade angesprochen hast, der Wirbel zum Beispiel, der klassische Wirbel zum Beispiel anders ja gespielt wird, wie jetzt zum Beispiel in einer Popnummer. Ja? Also in Deutschland spielt man ja auch sehr oft den Presswirbel eben. Das würde ich jetzt in der Popnummer so eigentlich nicht machen. Da würde ich eher einen offenen Wirbel spielen, wenn man es mal auf den Wirbel jetzt runter beschränkt. Und dann ist es so, und die Erfahrung habe ich halt selber bei mir in der Band, wir spielen am Abend keinen Song ganz aus. Mhm. Also es gibt diverse Songs, die spielen wir ganz aus. Aber ich sag mal, 90% sind bei uns Songs, die eine Minute vielleicht angespielt werden. So, jetzt spielen wir am Abend, 160 Songs an. Also wir haben das mal gezählt. Das sind tatsächlich 160 Songs, die wir am Abend anspielen. Und da hat jeder Song so ein bisschen seine eigene Stilistik auch. Und auf die ich dann in der Minute kurz eingehen muss und sollte. Also das sollte ich dann wirklich müssen. Und das erfordert halt im Vornherein, dass man sich eben mit den Stilistiken beschäftigt. Im Unterricht, aber auch einfach mal im Bandkontext. Wenn ich jetzt in Donzdorf spiele, auch in der SWR, Fasnet, da muss ich meine Band auf die Seite legen. Nee, da spiele ich dann in der Big Band. Ja. Das ist einfach ein Unterschied. Da muss ich ganz anders auf die anderen Musiker auch hören. Also auf Musiker hören, auf Mitmusiker hören ist eh immer wichtig. Aber ich habe halt in meiner, sag ich mal, einen Band, habe ich halt Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard, wo es nach vorne gehen muss und so weiter. Mhm. Klar kommen da auch mal Stellen, wo ich dann wieder nach hinten muss. Das ist ja immer in der Musik, das lebt ja immer irgendwo. Aber in einer Big Band muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen anders agieren, dann auch mit Kicks geben und so weiter. Ja.
Ja, und vor allem in der Big Band geht es ja auch viel um Vorbereiten.
Genau.
Also für so Akzente und Bläsereinwürfe. Ja.
Genau. Auch dort ist es wichtig, also dass man nicht zu viel macht. Dass man nicht jeden Kick jetzt mitnimmt von den Bläsern und so weiter. Man kann den dann auch mal leicht andeuten. Aber wenn ich dann jedes Mal aufs Crashbecken drauf zimmer, dann ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch too much. Also man muss die anderen, die in dem Sinne mal die Melodieführung haben oder die Musik letztendlich dann auch ausmachen, denen auch einen gewissen Freiraum und Platz lassen eben. Platz lassen ist eh ganz wichtig, dass man nicht alles zuballert. Ja. Auch in einer Popband, dass man den anderen Musikern einfach auch ein bisschen Platz lässt, sodass die Musik leben kann und auch die sich eben ausbreiten können. Und da haben wir Schlagzeuger schon oft das Thema oder viele Schlagzeuger, dass sie zu viel zuballern und die Becken auch zu laut spielen. Es reicht manchmal auch einfach in der Big Band oder in der Popband auch nur mal einen Kick anzudeuten, ganz leicht mit einer Hi-Hat. Nicht zu viel, ja. Also das nicht zu viel spielen, das ist wichtig. Wenn man mal darf, wenn man mal eine Stelle hat, wo es gewünscht ist oder wo es das Song hergibt, dass auch mal der Schlagzeuger abledern kann, dann darf er das auch, aber ich glaube, die Kunst besteht auch darin, nicht zu viel zu spielen.
Aber jetzt im Rockbereich muss ja die Grunddynamik vom Groove trotzdem gegeben sein.
Natürlich, klar.
Ja, ja.
Genau. Also Rockbereich, klar, die Snare 2 und 4, Hi-Hat leicht offen, Bassdrum kickt auch rein. Trotzdem im Vers vielleicht eine Spur zurückgehen und nicht ganz so hart spielen wie jetzt zum Beispiel im Refrain oder in der Bridge oder so. Mhm. Das kann man schon so machen, dass ich zum Beispiel im Vers die Hi-Hat nicht so weit auf habe wie im Refrain. Ja. Und dann habe ich da schon einen Dynamikunterschied und das lässt die Musik dann an der Stelle dann einfach auch schon leben. Also das sind so kleine Nuancen, aber die bewirken ganz viel. Und da schaue ich jetzt wieder, um auf den Unterricht zu kommen, da schaue ich eben schon auch drauf, dass es von Anfang an auch ein guter Drum-Sound herrscht, weil der Mischer unten, der FOH-Mann, der kann sich anstrengen, wie er möchte. Wenn ich dem keinen guten Grundsound, und das hat nichts mit dem Set zu tun, das hat einfach mit dem zu tun, wie ich am Schlagzeug spiele, wie ich meine Technik im Griff habe am Schlagzeug, spiele ich rein oder raus. Das ist nachher der Unterschied an einem guten Drumsound und an einem schlechten Drumsound. Wenn ich da meine Technik, mein Spiel beherrsche, dann hat der unten auch weniger Probleme. Ich gebe ein Beispiel. Ich hatte einen Workshop bei und eine Masterclass bei Keith Carlock. Keith Carlock, seines Zeichens Schlagzeuger von Steely Dan und auch eine Tour und eine Platte auch mit Toto eingespielt und unterwegs gewesen mit denen. Er spielt wahnsinnig dynamisch, also wahnsinnig guten Drum-Sound, wahnsinnig, da ist alles aufeinander abgestimmt. Aber wenn man mal bei ihm beobachtet, die Eins auf dem Crashbecken, da ballert er das Crashbecken nicht rein, sondern er spielt das Crashbecken, aber es ist nicht im Vordergrund. Ja, und das und wir haben ihn dann gefragt in der Masterclass, ob er das mit Absicht macht. Und klar, er macht das mit Absicht. Also das ist ganz bewusst so, dass er das Crashbecken an der Stelle nicht voll draufzimmert, sondern sich das gut im Drum-Sound integriert. Und das ist im Unterricht eine Sache, wo ich echt sehr, sehr viel Wert drauf lege, dass man die Stilistik so spielt, dass der Drum-Sound gut ist und ich den auch nachher überall verwenden kann. Ja,
ja, ich finde auch, gerade bei den Becken, also bei der Trommel natürlich auch, aber gerade die Becken, die müssen ja auch schwingen können. Da bringt es nicht, wenn ich jetzt voll aufs Becken rein bzw. drauf gehe, sondern ich mache es dann gern so, ich spiele auf jeden Fall komplett locker und lasse das Becken schwingen, indem ich dem Becken Raum gebe. Wenn ich jetzt mit meinem Stick das Becken am Schwingen behindere, dann klingt es natürlich ganz anders, als wenn es frei ist. Ja.
Genau, nicht anders wie bei den Toms. Wenn ich bei den Toms eben reinspiele, also reinspiele im Sinne von ich bremse das Fell fast schon ab, dann kann ich auch bei einer Rocknummer zum Beispiel oder Popnummer auch keinen fetten Tom-Sound rausholen. Also wenn ich die Trommel schon vorher kill, dann kann sie nicht mehr leben. Das, ja.
Ja, fetter Trommelsound, da muss ich gerade an Green Day denken. Tree Cool ist so auch einer, von dem man sagt, ja, fetter Trommelsound, Snare Drum.
Ja.
Du hast ja vorhin gemeint, mit den Klangfarben spielen, gibt's natürlich auch im Rock-Pop-Bereich. Ein Thema sind natürlich Rimshots. Ja, manche sind da voll überzeugt, weil sie sagen, die Trommel klingt kompletter, weil eben der Kessel noch mehr mitschwingt.
Ja.
Spielst du auch mit solchen Modifikationen, Varianten? Mhm. Wie bekommst du für dich einen fetten Snare Drum Sound hin?
Indem die Snare erstmal gut gestimmt ist. Na, ja, okay. Also, klar, die Stimmung. Also, Snare muss gut gestimmt sein, sonst kann ich auch oben machen, was ich möchte. Ich bekomme dann nicht den Sound raus, den ich möchte. So, auch dort unterscheide ich wieder, wo ich spiele. In der Big Band spiele ich jetzt wenig mit Rimshot. In der Rockband oder in meiner anderen Band, das eigentlich, wir sind eher eine Popband, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Da spiele ich sehr viel Rimshot, einfach weil es nach vorne gehen muss. Ja. Es gibt aber auch dort Lieder, wo ich bewusst kein Rimshot spiele. Bei Balladen, da brauche ich nicht unbedingt ein Rimshot spielen. Nee, da drehe ich mein Stick um, sodass ich damit mehr Gewicht reinspielen kann und dann lasse ich den Rimshot weg. So kriege ich dann auch ein bisschen Wärme rein in, in zum Beispiel in so eine Ballade oder in eher einen ruhigeren Song. Aber wenn ich Highway to Hell spiele oder sonst irgendwie was, dann ist da ein Rimshot mit drin, natürlich.
Ja. Und Thema Amplitude, also gerade wenn ich jetzt überkreuzt die Hi-Hat spiele, da ist ja dann gerne mal die rechte Hand der linken Snare-Drum-Hand im Weg. Gibt's da bestimmte Möglichkeiten im Aufbau oder reicht jetzt für dich persönlich durch Rimshot-Spielen auch die kleine Ausholhöhe?
Molotechnik. Stichwort Molotechnik. Also es genügt dann die Höhe. Bringen wir das Unterrichtsthema wieder mit rein, weil das ist ja auch so ein bisschen gerade dein Thema, unterrichten, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass ein Drumset gut aufgebaut ist. Die Snare nicht zu tief, aber auch nicht zu hoch und die Hi-Hat zur Snare nicht zu tief, sodass ich quasi, wenn ich überkreuzt spiele und nicht open-handed, dass ich eben nicht Gefahr laufe, dass ich die Stöcke, die Sticks bei jedem zweiten Schlag treffen. Ja? Ja. So. Also extrem wichtig. Und dann habe ich auch hier nachher an der Show kein Thema mehr. Also ich schaue im Unterricht schon, was braucht der Schlagzeuger nachher draußen in der freien Welt. Und das kann ich eben relativ gut beurteilen, weil ich eben viel draußen spiele. So, und da ist eben der Setaufbau grundentscheidend. Also der kommt eigentlich vor allem anderen. Ja.
Aufbau ist das eine Thema, das hast du ja vorher schon gesagt, Marc. Genau. Jeder bereitet sich auch von der Band daheim vor. Gibt es da bestimmte Routinen für dich, die dir einfach es ermöglichen, deine Technik aktuell zu halten und die Fitness, sage ich jetzt mal, zu erhalten? Und welche Methoden wendest du für dich selber an, wenn es darum geht, dich technisch weiterzuentwickeln und Auftrittssongs vorzubereiten?
Ja, also klar, die Grundfitness, Basics, die lohnen sich immer zu üben. Und es ist, glaube ich, egal, auf welchem Level man spielt. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich habe einige Drummer, wo ich weiß, die sind also richtig professionell. Was heißt richtig professionell? Die spielen einfach nur mal in ganz anderen Ligen und in ganz anderen Hallen. Die spielen sich warm mit Single Strokes. Und es ist einfach auch, egal in welchem Niveau man, glaube ich, spielt, wichtig, dass man die immer fit hält und dass man da auch mal nochmal drüber geht und die kontrolliert, spiele ich dir denn wirklich so? Ja? Grundfitness, Paradiddle, die ganzen Rudiments eben, dass ich die auch immer am Start habe. Das erleichtert mir einfach oft das Spielen. Dann auch Grundfitness am Set, dass ich einfach mal einen ganz normalen Groove irgendwie, bumm, zack, bumm, bumm, zack, dass ich da einfach denn auch meine Minute durchspiele und checke, ist denn das, was ich da mache, auch soundtechnisch, alles noch auf dem Nenner. Mhm. Und ganz wichtig an der Stelle, und das kann ich jedem nur empfehlen, und ich sage das so oft, und ich hätte das früher viel, viel öfter machen sollen. Also da kann sich, glaube ich, jeder, der jetzt hier gerade zuhört, egal welches Instrument er spielt, so ein bisschen selber an die Nase packen.
Nehmt dich auf, oder?
Nehmt euch auf. Nehmt euch auf. Nehmt euch auf.
Ja, genau.
ihr hört dort so viel.
Ja.
Nehmt euch auf und das bringt euch weiter. Das bringt euch weiter. Das ist unerlässlich. Und nehmt euch gerade die Schlagzeuge auch auf am Pad, wenn ihr Single Stroke spielt, wenn ihr Doubles spielt, wenn ihr Paradiddle spielt, checkt eure Bewegungen. Wenn die passen, dann das ist die halbe Miete.
Mhm. Ja, gerade am Pad, ja.
Ich hoffe, ich konnte deine Frage jetzt so ein bisschen beantworten.
Oder? Auf jeden Fall, ja. Und das ist ein guter Punkt, weil das Pad gibt ja einem ein sehr gutes Feedback darüber, ob die Schläge gleichmäßig und ja. Simultan klingen. Es sollte ja nicht so sein, dass die rechte Hand lauter ist zum Beispiel als die linke. Und da bringt das enorm viel, ja.
Wenn ich, du hast vorhin gesagt, so den Zusammenhang zwischen Pop und Klassik, so, ja. Also Singles brauche ich ja überall zum Beispiel, wenn ich wieder das auf das reduziere, ja. Wenn ich gerade denke, nicht nur am Pad, dann das durchchecken, sondern auch einfach mal nur an der Snare. Wenn ich Bolero von Ravel spiele, dann muss ich am Anfang extrem leise spielen. Extrem leise spielen und das gelingt mir nur, wenn ich das geübt habe, Singles extrem leise zu spielen.
Mhm. Ja.
Wenn ich das nicht geübt habe, dann kann ich machen, was ich möchte. Das wird nicht gut klingen.
Mhm. Ja. Ja, jetzt haben wir ja viel über Hände gesprochen, Marc. Zum Schlagzeugspielen brauchst du natürlich noch den rechten und den linken Fuß.
Ja.
Was machst du da im Bereich Workouts, vielleicht sogar auch Intervalltraining, um Schnelligkeit aufzubauen? Gerade die Bassdrum, die muss ja mit viel Druck gespielt werden im Pop-Bereich.
Ja, auch hier wieder eine gewisse Grundfitness. Du hast gerade schon angesprochen, immer wieder auch Übungen. Ich habe immer wieder die gleichen Übungen. Machen wir es mal so rum. Also immer wieder die Fatback-Übungen, einfach die Bassdrum auf jeder 16. Note einfach mal verteilen und das durchschieben. Also am ersten Tag bin ich auf der 1, 2, 3, 4. Am zweiten Tag kommen die ganze E's, also eine, zwei, die zweite 16 in dem Fall. Am dritten Tag spiele ich die Bassdrum nur auf der Und.
Mhm.
Und am letzten Tag, dann habe ich 4 Takte, habe ich die Bassdrum auf dem letzten 16. So, das schiebe ich immer wieder durch. So, jetzt kann ich es machen, dass ich dann Doppelschläge draus mache. Also, dass ich sage, am ersten Tag sind es jetzt wieder auf 1 und auf eine, ja.
Mhm, ja.
Am zweiten Takt ist auf die zweite und die dritte 16. Am dritten Takt ist auf die und auf die D, also dritte und vierte 16. Und am vierten Takt ist wieder auf die vierte 16 und auf die erste 16 und auf den Grundbeat. Und auch das durchschieben. Und das kann ich summieren bis auf 3 Schläge hintereinander. Und wenn ich alle 4 mache, dann spiele ich nur noch Bassdrum unten. genau. Und das ist so eine Übung, so eine Grundübung, die ich mache, die ich mit und ohne Metronom mache. Und in jedem erdenklichen Tempo. Die mache ich mit Tempo 60, die mache ich mit Tempo 82, mit egal. Das ist so eine Grundfitness und dann, dass die Schläge nachher auch timingmäßig gut kommen, weil Timing sollte keine Stadt in China sein.
Ja, ein Leitsatz, den ich mir da auch gemerkt habe, ist, kommt Sicherheit, kommt Schnelligkeit, darf man nie vergessen.
Genau. Und es ist einfach so wichtig auch, dass man unten am Fuß auch bei Doppelschlägen, also Doppelschläge in 2-16 hintereinander, dass die auch auf die Position kommen, wo sie kommen sollen und nicht irgendwie gerade noch so hingebügelt werden. Klar passiert es mir an dem Abend auch mal irgendwie, dass wenn du da 5 Stunden spielst, dass dann da mal auch ein Doppelschlag verhunzt ist oder so. Das kommt ja vor. Also wir sind ja Menschen. Aber so das Grundprinzip sollte schon passen.
Ja.
Du hast den linken Fuß angesprochen. Der ist bei mir leider etwas, durch einen Skiunfall bin ich da ein bisschen ins Hintertreffen gelangt, weil das sich einfach nicht mehr ganz so anfühlt, wie es soll. Aber auch hier ist wichtig, dass man die Hi-Hat auch mit ins Training einbezieht, dass man wirklich mal die Achtel auf der Hi-Hat mal durchtritt. Ja, aber dass sich da die Muskeln immer wieder dran gewöhnen.
Ja, was ich zum Beispiel auch schon gemacht habe, dass man einfach mit dem linken Fuß die Bassdrum bedient. Klar, da kann man jetzt kein Hi-Hat-Groove dazu spielen, aber für mich persönlich ging das, dass ich auf dem Ride-Back und auf der Snare spiele und mit dem linken Fuß. So kann man auch trainieren, ja.
Also coole Geschichte an der Stelle. Da habe ich eine coole Geschichte und die ist auch offiziell bekannt. Das ist kein Geheimnis.
Aha.
Und zwar die Annika Nilles. Die hat die Jeff Beck Tour gespielt mit dem linken Fuß, weil er, ich glaube, das war, was hat sie erzählt, 3 Tage vorher oder 2 Tage vorher ein Becken aus dem Schrank oder aus dem Regal gefallen ist und das Becken auf dem rechten See irgendwo, also welcher weiß ich jetzt nicht genau, aber draufgefallen ist und sie konnte dann nicht mit dem rechten Fuß spielen. Und dann hat sie sich, glaube ich, 2 Nächte irgendwie im Proberaum eingeschlossen, 2 Tage vor Tourstart und hat die ganze Tour mit dem linken Fuß auf der Bassdrum gespielt.
Ja, cool.
Krass.
Ja, wirklich. Ja, also es lohnt sich, fit zu sein auf beiden Füßen.
Ja, genau.
Ja, Marc, vom ganzen Üben und von den ganzen Auftritten brauchst du ja sicher auch das eine ums andere Mal ein bisschen Ausgleich. Also ich rede auch oft von Gehörschutz auf jeden Fall. Ich denke, das ist bei dir auch selbstverständlich.
Ja.
Was tust du darüber hinaus, einfach um auch körperlich Ausgleich zu haben und auch mal den Kopf frei zu bekommen?
zu wenig. Also tatsächlich, Terminkalender ist bei mir ziemlich dicht, was auf der einen Seite gut ist, weil man eben gut beschäftigt ist. Auf der anderen Seite bleiben natürlich andere Sachen auf der Strecke. Was ich jetzt wieder begonnen habe und das auch momentan echt beibehalte, weil es mir wichtig ist, ich gehe mal wieder regelmäßig joggen.
Mhm, ja.
So, und das ist einfach mal so eine Grundfitness mal wieder herstellen. Und ich finde, eine Grundfitness ist körperlich auch wichtig, um das Schlagzeug auch gut bedienen zu können. Also Schlagzeug ist ja schon auch ein körperliches Instrument und deshalb sollte man da auch nach seinem Körper etwas schauen, bin ich der Meinung. Ansonsten mach nicht viel außer Musik. Ja.
Ja, das spricht ja dafür, dann passt es ja auch. Ich denke, Musik kann ja auch
ja
dazu dienen, loszulassen, Kopf frei zu bekommen. Und also mir geht es auch immer so, die Zeit vergeht dann einfach auch, gerade wenn man einen Auftritt spielt oder so. Und dann ja, ist man so im Moment, im Flow sagt man ja auch. Und dann ist es keine Belastung in dem Sinne.
Also es gibt schon mal Tage, wo ich dann auch am Wochenende dran bin und dann mal denke, jetzt muss ich heute Abend wieder spielen und so. Aber wenn du dann dort bist, dann ist es trotzdem cool und macht Spaß. Ja? Und dann gehe ich halt mittags noch kurz joggen oder sowas. Also ich war jetzt auch im Winter bei Schnee und Regen. Also echt auch mal eine coole Erfahrung für mich dann gewesen. Aber um da den Kopf einfach frei zu kriegen, dann gehe ich halt kurz raus.
Eisbaden bietet sich auch an im Winter. Gut für die Durchblutung.
Nein.
Gut. Hast du sonst für dich irgendwie Rituale, wenn es vor dem Auftritt, du stehst an der Bühne, hast du da was für dich etabliert, einfach um dich nochmal zu erden und einzustimmen?
Nein, also man merkt schon so, wenn es vor der Show dann geht, dass jeder schon nochmal so in sich geht. Man muss wissen, wir spielen an dem Abend so ja 4-5 Stunden. Ja, also im Wasen, am Volksfest unten ist es immer etwas länger. Wir spielen auch viele Firmenveranstaltungen, wo es dann das Programm auch nochmal ein ganz anderes ist. Und da spielt man vielleicht auch kürzer, aber man geht vorher schon nur mal kurz in sich und geht mal nochmal die ersten 2 Songs durch. Okay, was kommt als erstes und so weiter. Aber im Grunde läuft dann die Show ab. Ich habe kein Pad oder so hinter der Bühne. Ich mache einfach so ein bisschen meine Handgelenke so ein bisschen warm, indem ich auf meinen Schenkel einfach rumklopfe, so ein bisschen, ein bisschen dehnen vorher noch. Und ja, und gerade wenn wir auch relativ viel spielen, jetzt geht's gerade noch, aber Richtung Mai, da spielen wir dann irgendwie in einer Woche irgendwie, also innerhalb einer Woche irgendwie, ja, eigentlich 6 Shows fast jeden Tag, dann ist es schon auch wichtig, dass man dann vielleicht mal ein Magnesium nimmt oder so und das vielleicht auch schon vorher nimmt, weil man ja weiß, ich muss da die ganzen Gigs spielen. Also letztes Jahr ging es mir tatsächlich mal so, dass ich einen Krampf hatte, ich weiß gar nicht, wie das geht, weiß ich bis heute nicht, aber im Oberschenkel und ja, das ist einfach um solche Sachen zu vermeiden, ein bisschen auf sich achten.
Ja, das macht Sinn auf jeden Fall. Ja, lieber Marc, danke für die vielen Berichte von dir, die schönen Geschichten und Anekdoten. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir die letzte Stunde zu sprechen und uns auszutauschen. Ich beende gerne so eine Folge traditionell mit einer Schnellfragerunde und würde dir da auch noch 4 Fragen stellen.
Ja.
Bezüglich Stockhaltung, ich habe schon so eine Tendenz, aber spielst du lieber Modern oder Traditional Grip?
Ich spiele Modern Grip. Also ich kann auch Traditional, aber ich spiele Modern Grip, ja.
Ja, ich denke so Traditional vielleicht mal so ein bisschen in der Jazz-Nummer, oder? Aber sonst...
Genau, ja. Dann auch mit dem Besen oder sowas, dann bietet sich das an. Aber im Grunde spiele ich zu 90% im Modern Grip, ja.
Bezüglich Fälle, coated oder clear, was sagt ihr mehr zu?
Coated. Also ganz klar, coated auf der Bassdrum, Schlagfell ist ein clear, aber das ist auch das einzige clear Fell, das ich besitze auf dem Schlagzeug.
Bezüglich Grooves, lieber ternär oder lieber binär?
Das ist immer mal so eine Mischung. Momentan ist es eher so binär, ja.
Okay. Binärer Frühling quasi.
Ja.
Okay, und dann zu guter Letzt, Bassdrum, Heel Up oder Heel Down?
Heel Up, ja. Obwohl ich auch das sage, man muss, sollte schon beides können, aber im Grundsatz erstmal mache ich 80% Heel Up.
Alles klar, dann wünsche ich dir auf jeden Fall für die nächsten Gigs und in Flensburg einen entspannten Fuß, ohne Krampf und tolle Zeit mit deiner Band und eurem Publikum.
Vielen Dank.
Und wie gesagt, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für diese Folge. Hat mir eine Freude bereitet und ich wünsche dir alles Gute für eure weiteren Auftritte und für deine Tätigkeit als Schlagzeuger.
Sehr gerne. Danke für die Einladung hier in den Podcast zu dir. Ich komme gerne wieder.
Ja.
Ich höre ihn auch an. Ich habe ein paar Folgen gehört, aber jetzt zum Beispiel die von deinem Schlagzeuglehrer mit dem Kelch, die ist mir Thomas Kelch, richtig?
Genau, ja, der Thomas, ja.
Ja, Vorname hat mir kurz gefehlt. Habe ich auch angehört. Mega, was du da machst. Einfach weitermachen. Ist gut. So was braucht die Community. Ja.
Sehr cool, freut mich, Marc. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören einfach voneinander. Und euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei oder besucht den Marc auf dem Volksfest auf dem Cannstatter Wasen. Und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Fill In, dein Schlagzeug-Podcast. Aktuelle Kurse und Angebote findest du unter erfolgsrhythmus.de.